Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Alexander Zverev steht zum dritten Mal innerhalb der letzten vier Grand Slams in einem Viertelfinale. Wir haben Dominic Thiem, der ausgeschieden ist. Und wir haben vielleicht 5 oder 6 der besten Tennisstunden für die Damen seit langer, langer Zeit erlebt. Herzlich willkommen zu einem neuen Daily Down Under hier von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ich möchte nicht übertreiben und du neigst ja eigentlich auch nicht zur Übertreibung, aber das, was wir heute gesehen haben bei den Frauen in den ersten 4 Achtelfinals, wo wir ja schon vorher identifiziert hatten, dass die untere Hälfte so unglaublich gut ist, das war schon was ganz Besonderes heute.
Ja, es hat einen natürlich erinnert an die US Open Halbfinale letztes Jahr. Das war ja auch durchaus besonders und zeigt, was wir halt immer wieder sagen. Es gibt sehr viel Tiefe im Moment im Damentennis und dann gibt es Tage, an denen sich das richtig freibricht. Man eben wirklich sieht, wie hoch das Niveau bei den besagten 30 bis 50 Spielerinnen ist, die sowas können. Und dann natürlich vor allem den 10, 15, die schon Grand Slams gewonnen haben und einfach auf höchstem Niveau unterwegs sind.
Wir haben heute sehr, sehr viele tolle Matches erlebt insgesamt. Aber die Frauen haben heute gewonnen. Allein was die Qualität angeht, was die Spannung der Matches angeht und was insgesamt ja so ein bisschen das, was man erzählen kann aus diesen Matches, was das angeht. Und wir fangen an heute mit dem wahrscheinlich Match des Tages und es muss das Match des Tages sein, das zwischen Naomi Osaka und Garbiñe Muguruza. Garbiñe Muguruza hat, ich möchte sagen, 2,5 Sätze fast perfektes Tennis gespielt. Zu dem Zeitpunkt führte sie mit 5-3 im dritten Satz und dann drehte sich das Match nochmal und Osaka hörte auf, Fehler zu machen und gewann dieses Match noch mit 7-5, nachdem sie 2 Matchbälle abgewehrt hat. Und Naomi Osaka hat dieses Match gedreht, ein Spiel, was Garbiñe Muguruza vielleicht hätte gewinnen müssen. Die, und das hören wir gleich, war gar nicht mal unzufrieden hinterher. Aber ich glaube, das war eine verpasste Chance heute für Muguruza. Wie geht's dir?
Ja, sicher auch so. Und eine Zahl sticht halt total heraus. Sie hat 79% erste Aufschläge reinbekommen. Und damit muss sie Osaka besiegen. Vor allem, wenn Osaka nur 61 reinbekommt. Und Osaka hat zwischendrin wirklich Schwächephasen beim Aufschlag gehabt, wo es eben nicht so lief. 41% im dritten Satz, habe es gerade nochmal nachgeschaut. Also, da hat Muguruza 80% erste Aufschläge drin. Bei Osaka sind es 41%. Und das ist einfach ein Satz, den muss Muguruza gewinnen. Warum gewinnt sie ihn nicht? Weil natürlich bei so einer Situation immer ein bisschen Glück drin ist, dass Osaka sich da rauswinden kann, aber auch, weil Osaka keine Fehler gemacht hat in den entscheidenden 4 Spielen oder zumindest in den letzten 2 Spielen und ganz wichtig, weil das die Phase des Matches war, wo sie in der Lage war, die Vorhand von Muguruza ins Wackeln zu bringen. Und das ist so ein bisschen der wackeligere Schlag bei Muguruza. Die Rückhand, da passieren eigentlich keine Fehler. Heute war sie auf Rückhand wie auf Vorhand sehr positiv, sehr aggressiv unterwegs. Aber ganz am Ende, wirklich eben auf der Zielgerade, wo sie schon dabei war, irgendwie ihre Nase auf die Ziellinie zu strecken, da hat Osaka es eben geschafft, die Vorhand ans Wackeln zu bringen und hat da, ich würde jetzt mal tippen, 4, 5 Fehler rausbekommen in den letzten beiden Spielen und hat es dann so für sich entschieden. Und das ist dann wirklich der ganz kleine Unterschied zwischen den beiden.
Was mir heute aufgefallen ist während des Matches, die ersten 2 Sätze hat Naomi Osaka versucht, sehr, sehr früh die Initiative zu übernehmen. Und wenn wir das von den Tennisanalysten immer wieder hören, die sagen, die ersten 4 Schläge sind entscheidend. Da kannst du das Match kontrollieren, beziehungsweise es auch aus der Hand geben, weil es halt sehr viel mehr Ballwechsel gibt, die 0-4 Schläge haben, als das, was da länger ist. Und ich hatte das Gefühl, dass Osaka sehr auf den Winner gehen wollte. Und das ist ihr in den ersten 2 Sätzen nicht geglückt. Muguruza hat sehr abgeklärt gespielt und auch sehr ihr ja, forsches Tennis dann einsetzen können. Und ich fand, das, was sie gemacht hat in den ersten 2 Sätzen, war fast alles richtig. Und Osaka war ja zum Teil auch so ein bisschen frustriert. Sie hat zwar den 2. Satz gewonnen, aber auch da hatte ich gedacht, das kam so ein bisschen aus heiterem Himmel. Die Vorstellung von Muguruza, die ersten 2 Sätze, fand ich fast perfekt. Da kann sie sich nichts vorwerfen.
Nee, außer eben, dass sie es nicht gewonnen hat.
Ja.
Und es war wirklich eine Chance. Osaka ist das glaube ich, können wir jetzt mittlerweile feststellen, die beste Spielerin, die wir haben auf den Hardcourts. Und sie kann nur geschlagen werden, wenn sie leichte Schwächen zeigt und die Gegnerin wirklich auf hohem Niveau spielt. Und Muguruza hat das getan und Osaka hat eben schwächer gespielt. Muguruza muss es dann spätestens beim 5-3 im dritten Satz nach Hause bringen. Das ist keine Frage. Aber da eben passieren ihr oder da wird ihre kleine Schwäche im Spiel aufgedeckt, was eben auch nur wenige können und Osaka bleibt fehlerfrei. Und das ist ganz ernsthaft dann der Unterschied. Ich meine, am Ende hat Osaka 3 Punkte mehr über das ganze Match gewonnen und genauso knapp war es. War halt so eine 50-5 zu 49-5 Veranstaltung.
Und im dritten Satz wurden die Ballwechsel dann länger, weil dann haben die beiden nicht mehr versucht, sofort das sofortige Risiko einzugehen und dann wurden die Ballwechsel länger. Und im dritten Satz hat Osaka die Ballwechsel 5-8 Schläge mit 15-8 gewonnen. Das waren 7 Punkte, worunter vielleicht sich auch die 3 verstecken, die sie am Ende mehr hatte und die sie dann gehabt hat, um dieses Match dann zu gewinnen. Und wir wollen mal in beide Pressekonferenzen reinhören. Wir hören erstmal das, was Garbiñe Muguruza gesagt hat, denn ich habe eben gesagt, sie war nicht unbedingt überenttäuscht.
I mean, really the difference, I feel like it was a 1 point. It's tough to say, probably 1 point that she played well, a big serve, a serve of that I did well. I mean, it's really, you have to look at it very carefully and see what was the, you know, the moment. But overall, I think it was a pretty good match. We had a lot of great points. I felt, of course, a little bit disappointed being 5-3 in the third set up and having match points. It's never a good feeling losing a match that you feel like, you know, it could have, you know, changed in 1 second. But I left the court with a good feeling, very good feeling of this tournament in general.
Wir können wirklich sagen, dass Garbiñe Muguruza vielleicht in den letzten 2 Wochen wirklich einen Schritt nach vorne gemacht hat. Und sie hat ja schon mehrere Grand Slams gewonnen. Und da hat sie dann ja immer so diese Form gezeigt, die sie ja auch heute beziehungsweise in dieser Woche hatte, wo man gedacht hat, wow, ihr kann nicht so richtig was anhaben. Und ich war relativ überzeugt beim 5-3, dass sie das dann auch ausservieren kann. Aber sie hat es dann nicht geschafft. Sie hatte diese 2 Matchbälle. Sie konnte es nicht verhindern, dass Osaka diese 2 Matchbälle abwehrt. Aber ich glaube schon, dass man das ihr abnehmen kann, dass sie wirklich zufrieden war mit diesem Match und dass sie Naomi Osaka wirklich am Rande der Niederlage hatte.
Ja, im Endeffekt hat sie auch bestätigt, was sie letztes Jahr erreicht hat. Also damals stand sie im Finale, diesmal war es Achtelfinale, aber ist eben gegen eine Final-Kaliber-Gegnerin ausgeschieden. Und wenn sie jetzt zum Beispiel in Richtung French Open und Wimbledon guckt, dann gehört sie wahrscheinlich Mend zu den Favoritinnen, auch wenn man dann eben schaut, dass eine Osaka auf Sand und auf Rasen bisher noch nicht viel gerissen hat, dass andere Spielerinnen, die jetzt hier um den Titel mitspielen, dort auch nicht unbedingt zur ersten Garde gehören und beide Turniere hat Garbiñe Muguruza in der Vergangenheit schon gewonnen. Also wenn sie so dort auftritt, ich denke, mit so einer Leistung hätte sie zum Beispiel Osaka bei dem French Open geschlagen, einfach weil sie eine bessere Sandplatzspielerin ist und ähnliches vermutlich in Wimbledon, obwohl ich mir da nicht ganz so sicher wäre. Also das Niveau ist hoch genug, um ja wahrscheinlich Top 5 oder so in der Welt zu sein.
Ja. Naomi Osaka wurde angesprochen auf ihre nächste Gegnerin. Darüber sprechen wir jetzt gleich über das Match, über das von Tsuwaishi. Und das hat sie darüber gesagt, was sie von Tsuwaishi hält. Das hören wir jetzt.
I mean, have you watched her play? Like, it's just like, what? She's one of those players that for me, if it was a video game, I would want to select her character just to play as her, because my mind can't fathom like the choices she makes when she's on the court, but it's so fun to watch. It's not fun to play, but it's really fun to watch.
Das ist auch so ein Satz, den nur Naomi Osaka bringen kann. Ne? Sie möchte gerne Tsuwaishi in einem Videospiel spielen, weil Tsuwaishi Dinge macht, die andere nicht machen.
Ja, ich gehe davon aus, dass sie im Gegensatz zu mir auch Erfahrung mit Videospielen hat und dass ihr das eben wirklich Freude bereitet. Und ja, wir können ja mal kurz über das Match von Ijeh heute sprechen. Ja. Wondroushova schien ein klein bisschen angeschlagen zu sein. Nicht unbedingt so, dass es sie jetzt total gehindert hätte, aber sie schien eben auch nicht so das Energielevel abrufen zu können wie den Runden zuvor. Frage, ob es einen Unterschied gemacht hätte. Sie hat heute eigentlich in allen längeren Rallyes den kürzeren gezogen. Also das war eine ganz klare Sache. Wenn es kurz war, dann war Wondroushova drin, auch weil ihr Aufschlag gefährlich genug ist, um Ijeh aus dem Court rauszutreiben. Aber umso länger es wurde, umso weniger Chancen hatte sie. Einfach weil die Winkel zu stark waren oder weil sie dann doch quasi in die falsche Richtung geschickt wurde, weil die Angriffe zu gut konstruiert waren und so war es dann doch eine relativ klare Angelegenheit.
Tsuwaishi hat in den letzten Jahren sehr, sehr vielen Gegnerinnen sehr viel Kopfzerbrechen bereitet und hat auch heute Wondroushova ein bisschen an den Rand des Wahnsinns getrieben. Tsuwaishi spielt mit wenig Schnitt, der Ball springt halt wie vom Trampolin ab und damit können die Gegnerinnen nicht so richtig viel anfangen. Wenn sie die Topspin nehmen wollen, spielen sie häufig zu weit, beziehungsweise dieses Overheating passiert dann. Und wenn sie sich auf diese Rallyes einlassen mit Souaiji, dann ziehen sie häufig den Kürzeren. Und das haben wir heute gesehen, das haben wir während des Turniers gesehen, das haben wir auch beim Match gegen Bianca Andreescu gesehen. Und Souaiji ist eine Spielerin, die man so nicht hat im Welttennis. Und deswegen haben so viele Spielerinnen auch Probleme. Und wir haben vor 2 Jahren haben wir dieses Spiel zwischen Souaiji und Naomi Osaka gesehen. Und da war nur Naomi Osaka ganz, ganz nah dran, da auszuscheiden. Am Ende hat sie das Turnier gewonnen, aber war 1,5 Sätze lang völlig auf verlorenem Posten. Da wird sie dieses Mal wirklich aufpassen müssen.
Wobei hier natürlich der X-Faktor ist, wie gut ist ihr Aufschlag? Und der macht halt schon einen Unterschied, weil der ist besser, würde ich sagen, als er schon vor 2 Jahren war. Vor allem ist er konstanter. Und wenn der, sagen wir mal, mit 15% mehr kommt als heute, und das sollte eigentlich normalerweise drin sein, dann wird sie das wahrscheinlich relativ klar gewinnen. Wenn nicht, dann könnten wir eine ähnlich enge Kiste erleben wie in Australien vor 2 Jahren oder dann kurz danach hat sie ja in Miami gegen sie verloren. Also die beiden hatten schon einige enge Matches. Ich würde aber sagen, eben der Aufschlag, der macht es hier wahrscheinlich aus am Ende.
Wir werden es sehen. Souaiji ist eine Spielerin, der wir so ein bisschen wohlgesonnen sind, weil sie, wie gesagt, auch anders spielt, weil sie eine sehr sympathische Spielerin ist, weil sie ja so ein bisschen, ja, sie ist halt ein bisschen anders als die anderen Spielerinnen im Tenniszirkus. Und sie hat einen Trainer, Paul McNamee, der ist ehemaliger Doppelspieler bzw. Doppelspezialist gewesen, hat Grand Slams gewonnen, ist aus Australien. Und es gibt vor dem Viertelfinale gibt es immer Pressekonferenzen mit den Coaches der Spielerinnen. Das hat die WTA so gemacht. Vor 1,5 Jahren hat es eingeführt. Jede Viertelfinalistin, deren Coach muss oder Coachin, muss dann in die Pressekonferenz. Und Paul McNamee war jetzt in dieser Pressekonferenz. Und Paul McNamee wurde gefragt, ob er denn so eine Geschichte hätte, wie das Zusammenarbeiten mit Souaiji ist. Und dieser O-Ton dauert jetzt ungefähr 2,5 Minuten. Aber wir möchten euch bitten, dem wirklich zuzuhören, weil das zeigt alles auf, was Souaiji so ein bisschen ausmacht. Und das ist eine wunderbare Geschichte unserer Meinung nach. Das hört ihr jetzt. Ist ein längerer O-Ton, aber es lohnt sich wirklich.
There's only one Souaiji. There's times when she's kind of focused and other times when she really is not motivated at all to practice. I mean, I've experienced it where she'll just go and hit one or two balls, didn't hit them well, and that's it. She won't play anymore that day. Wasn't feeling it. You know, I've seen her play a game. You know, she's so precise the way she plays. I mean, you mean no one can redirect traffic as well as she can on both sides. I mean, you know, it doesn't matter which way it's coming from. She can redirect it anyway. So she was playing a match in Eastbourne. It was Eastbourne one day, and she was hitting. She missed 2 balls in a row by like 3 meters, and then change ends, keeps going. She's missing balls by so far, and that's not Souaiji. She misses by millimeters normally. And then I noticed she was playing with broken strings in her racket, like literally playing with broken strings. I said, Souaiji, your racket. Oh yeah. I mean, she hadn't broken a string for 3 years. You tell me a player that uses the same racket for 3 years and doesn't change the racket. Now, admittedly, she has to buy rackets, which is very unusual. Okay, she doesn't have any contracts at all. That's why she's, you know, like Times Square on the court, you know, with the different logos, but from the different companies, but she went 3 years without breaking a string. I mean, we had a bit of trauma before this tournament because she had to get a restring before the tournament. That's once a year. I mean, players are changing their rackets on the change of balls, right? She'll go a year with the same racket. So that, it is different. Like, we'll just, this, you know, and you've got to accept that. And, yeah. I mean, she didn't know what it was like to play with a broken string, so she didn't realize it was broken, yeah. And one of the reasons is she hits the ball so purely in the center of the racket. You know, most people break strings when they hit around the frame. She doesn't frame balls. I mean, she'd want to not play if she did that. Enough.
Es ist eine wunderbare Geschichte, dass sie nicht merkt, dass sie, dass ihre Seite gerissen ist und dass sie ein Jahr lang mit einem Schläger mit einer Seite auskommt. Ich meine, das machen Hobbyspieler.
Ja, normalerweise zu schön, um wahr zu sein, aber in dem Fall wahrscheinlich sehr glaubhaft und er hat es natürlich auch wunderbar rübergebracht.
Ja, das ist eine Geschichte, die dir an der Theke erzählt wird. In der Kneipe, wenn irgendwann mal wieder Kneipen aufmachen. Auf jeden Fall, die Geschichte wollten wir euch nicht vorenthalten von Paul McNamee, dem Coach von Suwajee, die jetzt in der nächsten Runde auf Naomi Osaka treffen wird. Wir haben noch zwei weitere Spiele, die wir heute gehabt haben. Und eins war ein absolutes Gigantenduell, auch vom Hitting her. Das war das Match zwischen Arina Sabalenka und Serena Williams. Und auch die beiden hatten, ähnlich wie Muguruza und Naomi Osaka, noch nie gegeneinander gespielt. Und deswegen waren so viele drauf gespannt. Kann Arina Sabalenka erstmals so richtig in einem Turnier durchbrechen? Weil sie hat bislang noch nicht so diesen Durchbruch in Grand Slams gehabt. Sie kann sämtliche Turniere auf der WTA-Tour dominieren, aber in Grand Slams schafft sie es noch nicht. Heute hat sie es auch nicht geschafft. Gegen Serena Williams führte sie auch im dritten Satz, doch die dann kam dann auch wieder zurück. 6-4, 2-6 und 6-4 gewann Serena Williams. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Serena Williams lange nicht mehr so beweglich, so gut auf den Beinen gesehen und vor allen Dingen so fehlerarm. Ja, es waren Fehler dabei, aber beide haben mit großem Risiko gespielt. Aber ich glaube, das war Serena Williams kompletteste Leistung seit längerer Zeit. Oder übertreibe ich jetzt hier?
Naja, wenn man sieht, gegen wen sie gespielt hat, war es halt wirklich eine sehr gute Leistung. Und am Ende steht sie unentschieden von den Punkten her, aber die Herausforderin muss halt eigentlich in allen Sportarten mehr Punkte machen. Ist ja im Boxen zum Beispiel auch so. Da kriegst du den Titel auch nicht dafür, dass du einen Unentschieden rausholst. Und im Endeffekt ist dieses punktemäßige Unentschieden wahrscheinlich auch nicht ganz wahr. Williams war schon leicht vorne, einfach wenn man den dritten Satz nimmt und da hast du es ja schon herausgestellt. Die große Stärke war, dass sie sich besser bewegt hat als Sabalenka, dass sie besser in der Defensive war, dass sie viel mehr neutralisieren können als Sabalenka und dass sie deswegen nicht ganz so brutales Risiko gehen musste. Und das andere, was mir wirklich positiv aufgefallen ist, war, dass sie den ersten Aufschlag richtig gut retourniert hat. Zweiter war nicht so ideal, da war sie ein bisschen unentschieden oder manchmal zu verhalten, manchmal zu sehr drauf gedrückt. Aber gegen den ersten Aufschlag hat sie es richtig gut gemacht. Sabalenka immer wieder zurückgedrängt, mittig, Sabalenka nicht die Winkel zum Angriff gegeben. Also das waren für mich die beiden Komponenten, dass sie hier am Ende knapp vorne war oder ein knappes Unentschieden gewonnen hat.
Ich meine, wir werden eine Serena Williams wahrscheinlich so schnell dann auch nicht erleben. 23 Grand-Slam-Titel und über 20 Jahre in diesem Sport so erfolgreich. Aber Sabalenka könnte dieses Spiel, was Serena Williams hat, mit dieser unglaublichen Kompromisslosigkeit, mit diesem guten Aufschlag, mit dieser guten Vorhand, das könnte ja sie ja so ein bisschen weiterführen auf einem etwas kleineren Level. Aber es ist ja so ein bisschen die Nachfolgeversion von Serena Williams, was das Spielerische angeht.
Ja, und natürlich auch die Intensität ist sehr ähnlich. Das war ja heute auch auffällig. Aber es fehlt halt eben wirklich an der Beweglichkeit. Und die beiden Sachen, die bei Serena immer unterschätzt werden, ist, wie gut sie sich bewegt und wie taktisch klug sie ist. Sie muss ja gar nicht immer ihre Power abrufen, einfach weil sie in der Lage ist, in den meisten Matches ihre Taktik anzupassen oder sich Gegnerinnen auszugucken. Und da fehlt vielleicht Sabalenka in beiden Bereichen noch ein bisschen. Sie hat einen Plan A, der hat auch wunderbar funktioniert jetzt in den letzten Wochen. Sie konnte dann aber eben hier jetzt nicht, ich denke auch aus körperlichen Gründen, einfach weil sie nicht so schnell ist, weil sie nicht so beweglich ist, konnte sie jetzt nicht eine Planänderung machen und gucken zum Beispiel, hey, kann ich Serena jetzt einen richtig lange Ballwechsel hier viele reinbekommen oder so. Das war nicht möglich, aber ich denke insgesamt eben mit einem punktemäßigen Unentschieden und einer knappen Niederlage ist bitter für sie und sie scheint sich auch hinterher geärgert zu haben, aber ich glaube, damit kann sie ganz gut leben eigentlich.
Serena Williams steht also jetzt auch wieder im Viertelfinale und der 24. Titel ist keine Illusion mehr. Sie spielt jetzt in der nächsten Runde gegen Simona Halep. Und die hat Rache genommen. Rache in Anführungsstrichen. Sie hat die Revanche gewonnen. So können wir es, glaube ich, ausdrücken. Sie hat gegen Iga Swiatek gespielt. Dreimal haben die beiden gegeneinander gespielt. Oder zweimal, Entschuldigung, vorher. Das war das dritte Mal jetzt. Die zweimal vorher waren zwei sehr klare Geschichten. Das erste Duell hatte Simona Halep in Paris gewonnen. Genau ein Jahr später hat Iga Swiatek dann genauso klar gewonnen und dann ja hinterher das Grand Slam gewonnen. Dieses Mal hatte Simona Halep wieder große Probleme. Gerade im ersten Satz hat Iga Swiatek sehr variabel gespielt und hat so ein bisschen an ihr Spiel gespielt, was sie letztes Jahr im September in Paris gespielt hat. Ab dem zweiten Satz hat Simona Halep übernommen. In einem wirklich hochklassigen dritten Satz konnte Halep sich das entscheidende Break holen und dann am Ende mit 6-4 gewinnen. In einem Match, was wir vielleicht und hoffentlich noch ein paar Mal erleben werden und was so richtig spannend jetzt gelaufen ist. Iga Świątek ist draußen, Simona Halep ist im Viertelfinale und vielleicht ist das dann auch sowas gewesen, wo vorher schon viele gesagt haben, ja, Simona Halep ist hier die Außenseiterin, aber Simona Halep ist nicht umsonst an zwei gesetzt.
Und ich glaube, es ist ein Matchup, was offen bleiben wird. Ich sehe jetzt hier keine Spielerin davonziehen. Wird vermutlich ein bisschen Tagesform auch drin sein. Und was heute halt spannend war, du hast den ersten Satz beschrieben, wo sie die Punkte so klug und gut konstruiert hat, dann aber in Satz 2 und 3, und das kann man wirklich hier wunderbar mit einer Statistik unterstreichen, haben beide, oder was Match gesehen, haben beide 9 Winner drin gehabt. Und Halep hat, wenn man die, die Unforced Errors und die Forced Errors zusammenzählt, 25 Fehler gemacht. Und bei Świątek waren es 37. Und man hat es genau in dem Match gesehen. Sie war halt einfach ungeduldig. Sie ist halt viel schneller auf einmal auf den Winner gegangen. Vielleicht war es der Wind, vielleicht waren es auch andere Sachen, die sie ein bisschen gestört haben. Aber man hat es gesehen. Sie versucht, statt den Punkt zu konstruieren, und sie kann selbst gegen Halep den Punkt konstruieren, geht sie halt auf den schnellen Punkt gewinnen. Geht halt mal die Linie zu weit oder er fliegt ins Aus oder ins Netz. Und das, ja, das war am Ende wirklich der entscheidende Schlüssel. Weil in den längeren Ballwechseln haben sie ja wieder einen Unentschieden gehabt, aber bei den kürzeren hat Halep das klar für sich entschieden. Und sie hat es klar für sich entschieden, weil Świątek hier nicht die Geduld gehabt hat oder das Vertrauen in sich gehabt.
Warum ist Świątek so schnell auf den Punkt gegangen? Ist das dann so ein bisschen fehlendes Vertrauen in das eigene Spiel, dass man sagt, vielleicht fühle ich mich nur nicht so ganz so sicher, diese Rallyes heute mitzugehen, oder dass man über selbstbewusst ist und sagt, die drücke ich jetzt vom Platz.
Was die Kommentatoren vor Ort zumindest auf Englisch gesagt hatten, war, dass da ziemlich viel Wind auf einmal ab dem zweiten Satz war. Es ist natürlich immer ein bisschen schwer einzuschätzen, wenn man nicht vor Ort ist, aber Świątek, die ja wirklich sehr clean ist, die Marke oder clean schlägt, mag es nicht unbedingt, wenn der Wind so ein zusätzlicher Faktor wird, wo sie sich so ein bisschen anpassen muss. Und das kann ich mir vorstellen, war der Grund Anfang des zweiten Satzes. Da haben es dann auch die Kommentatoren angemerkt, hey, auf einmal kommt der Wind ein bisschen. Und ich glaube, dann ist sie aus der Nummer nicht mehr so ganz rausgekommen. Einfach weil Halep dann natürlich auch so ein bisschen auf diesen Modus schalten kann, auf diesen Wandmodus. Und da, glaube ich, konnte Świątek dann nicht mehr die Konzentration finden. Sie hatte sowohl im zweiten wie auch im dritten Satz dann noch Spiele drin, wo sie das genau so durchziehen konnte, wie sie es so einem French Open-Titel geführt hat. Diese kluge Punktkonstruktion, aber dann gab es eben immer wieder diese Phasen. Und das ist jetzt einfach schwer einzuschätzen, weil wir nicht vor Ort sind, weil wenige Leute vor Ort sind und uns auch nicht sagen können, hey, was genau ist da eigentlich passiert.
Wenn man aber im dritten Satz genau hingeschaut hat, hat man vielleicht ein Lächeln auf Simona Haleps Lippen gesehen, weil das war so richtig ihr Home-Turf im dritten Satz, diese langen Rallyes, wo sie dann auch mit ihrem Konterspiel entgegensetzen konnte und Świątek so ein bisschen dran verzweifelt ist an der Wand.
Ja, und jetzt kann man gespannt sein. Nächstes Match gegen Serena. Sie hat das letzte Match gegen Serena gewonnen. Das war das Wimbledon-Finale. Das hat sie damals sehr klar gewonnen. Das wird diesmal sicherlich nicht passieren, aber in der Form ist sie auch nicht chancenlos gegen Serena Williams, denn da kann sie ja Ähnliches machen. Die langen Ballwechsel mindestens unentschieden gestalten und dann die Fehler rauspressen aus Serena Williams. Und dann, wenn sie einen richtig guten Return-Tag hat, dann ist sie da sicherlich auch nicht chancenlos.
Die beiden haben doch auch erst vor kurzem bei den Australian Open gegeneinander gespielt, oder? Ja, genau. 2019 haben die beiden bei den Australian Open gegeneinander gespielt. Damals gewann Serena Williams knapp in 3 Sätzen und das letzte Match, das hat Philipp gerade gesagt, vor anderthalb Jahren, hat Simona Halep im Wimbledon-Finale damals gewonnen. Also die letzten beiden Matches 1-1. Und das Match vor 2 Jahren war wirklich richtig gut und das hat Serena Williams damals knapp gewonnen. Also Simona Halep gegen Serena Williams und Naomi Osaka gegen Su Weishe. Das viel mehr kann man nicht verlangen von dieser unteren Hälfte.
So sieht's aus.
So sieht's aus. Und wir werden gleich über die Herren sprechen, denn die haben jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, schon 3 Viertelfinalisten ermittelt. Einer davon ist Alexander Zverev. Wie er ins Viertelfinale gekommen ist, darüber sprechen wir unter anderem gleich bei meinsportpodcast.de und Chip and Charge im Tennis Talk und unserem Daily Down Under zu den Australian Open 2021. Alexander Zverev ist sehr ökonomisch ins Viertelfinale eingezogen. In der ersten Runde hatte er noch ein bisschen Probleme, musste über 4 Sätze. Seitdem cruist er durch. Und das ist ja auch vielleicht etwas Neues, was wir erleben in diesen Tagen beziehungsweise in diesen Jahren, dass er sich nicht mehr aufreibt in den ersten Runden, dass er keine 5-Satz-Schinken mehr hat, um diese Runden zu überstehen, sondern dass er relativ ökonomisch ins Viertelfinale kommt. Gegen Dusan Lajovic, gegen den er zwei dieser berüchtigten Fünf-Satz-Schinken schon mal hatte bei den French Open 2018 und 2019, als er beide mal in fünf Sätzen gewann, hat er dieses Mal kaum Probleme gehabt. 6-4, 7-6, 6-3 hieß es am Ende für Alexander Zverev, der jetzt im Viertelfinale steht. Es war im zweiten Satz ein wenig enger. Dort hat Dusan Ljajovic einen Punkt mehr gemacht als Zverev. Aber insgesamt, glaube ich, kann man sagen, dass Zverev über die ganzen drei Sätze der, ja, schon deutlich bessere Spieler war. Oder habe ich das jetzt zu einseitig gesehen?
Ich glaube, man kann einen großen Unterschied klar machen. Und der war auch wieder ein kurzer Ballwechsel. Und das fängt an mit dem Aufschlag. Da holt sich Alexander Zverev über Asse und Winner insgesamt 16 freie Punkte, hat nur drei Doppelfehler drin. Bei Dusan Ljajovic ist es eine Bilanz von 2-2. Also es ist einfach schon mal ein großer Punktvorsprung. Beim Return waren sie ähnlich gut, aber dann ganz spannend beim dritten Schlag. Da hat Alexander Zverev dann auch nochmal ziemlich klar die Nase vorn. Und in den beiden hat er halt den Unterschied geschaffen. Kurze Punkte, wenn es wirklich drauf ankam, konnte er sich entweder auf einen Aufschlag verlassen oder aber darauf, dass er einen kurzen Return bekommt und den dann unterbringt oder aber, dass er in der Lage ist, durch seinen Return Ljajovic unter Druck zu setzen. Und das war für mich wirklich, da unterstreichen es die Statistiken gut, das war für mich der Unterschied. Und Ljajovic hat einen guten zweiten Satz gespielt, hat ein hohes Niveau abgerufen. Man hat gesehen, dass er von der Grundlinie ein wirklich solider Spieler ist. Und er kommt dann zurück, nachdem man Break bei 5-6 kassiert. Und er kommt im Tiebreak zurück, wo er schon Satzbälle gegen sich hat. Aber beides Male kann er es nicht nutzen, weil er dann eben doch nicht die eine Waffe im Spiel hat. Er ist ein wirklich nett anzuschauender Spieler. Wie gesagt, vor 2-3 Tagen, er ist Wawrinka leid, aber es fehlt eben das Besondere. Und ohne das wird er jemand wie Zverev auf so einem Court nicht schlagen können. Und daher denke ich, hat Zverev eben wirklich den Unterschied beim Aufschlag, beim dritten Schlag gemacht. Und ansonsten hat er halt solides Tennis gespielt und es hat gereicht gegen Ljajovic.
15 Asse, 3 Doppelfehler, 72% erste Aufschläge im Feld untergebracht, 76% der Punkte damit gewonnen und vor allen Dingen eine Statistik, auf die ich auch so ein bisschen schaue, weil sein Return ja wirklich nicht der beste ist, 39% Return-Punkte hat er geholt und das ist für ihn eine gute Quote. Alles, was so über 35% ist, ist bei Zverev eine gute Quote und wenn man die Statistiken hat, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass es für Zverev nicht so schlecht aussieht. Er hat dieses Match, wie gesagt, in drei Sätzen gewonnen. Und ich habe ihn mal auf die Entwicklung angesprochen bei diesen Grand Slams. Und das ist das, was er darauf geantwortet hat.
Guten Morgen. Sie haben jetzt zum dritten Mal innerhalb von den letzten vier Turnieren das Viertelfinale erreicht. Hat sich für Sie so ein bisschen jetzt vielleicht auch was geändert, dadurch, dass Sie jetzt auch ökonomischer in diese zweiten Wochen einziehen? Ist da irgendwie das Gefühl jetzt anders oder ist das einfach in Ihren Augen sowas wie ein Entwicklungsprozess, dass Sie sagen, das ist eigentlich ganz normal?
Ich denke schon, dass es irgendwo ein Entwicklungsprozess auch ist. Ich denke, alle Spieler sind so ein bisschen da durchgegangen. Der Dominik ist da durchgegangen vor ein paar Jahren. Ich jetzt und ich denke, andere Spieler gehen da auch durch. Wir werden nicht älter jetzt, aber wir reifen so ein bisschen. Wir spielen halt mehr von diesen Grand Slams. Wir wissen halt, wie man sie angeht, so ein bisschen besser. Und ich hoffe, das kann man dann jetzt auch auf den Platz zeigen in den späteren Runden von Grand Slams.
Es ist halt, er hat Dominik Thiem angesprochen, es ist halt wirklich so eine Geschichte und bei Zverev wird es so langsam zur Normalität, dass er relativ lange und relativ spät dann dabei ist bei diesen Grand Slams und dass er keine bösen Überraschungen erlebt in den ersten 3-4 Runden.
Ja, und jetzt kommt halt der nächste Schritt. Kann er die größten Jungs schlagen in solchen Turnieren? Man kann gespannt sein. Er wird so oder so in der nächsten Runde dazu eine Chance bekommen.
Ja, er wird eine Chance bekommen. Zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, ist das Match noch nicht beendet. Novak Djokovic spielt gegen Milos Raonic. Und wenn wir das Ergebnis noch nicht wissen, können wir aber sagen, Novak Djokovic führt mit 2-1 Sätzen, während wir hier sprechen. Vielleicht beendet er noch das Match, während wir hier sprechen. Wir können aber sagen, zwei Tage lang gab es große Diskussionen darum, ist Novak Djokovic fit? Er sagte selber, es soll ein Muskelriss sein, irgendwo am Bauch beziehungsweise an der Seite. So richtig viel davon mitbekommen hat man nicht, wenn man ihn hat spielen sehen.
Aber spielen hören.
Ja.
Denn er hat das Ganze sowohl unterstrichen eben durch Schreie und eine neue Art von Stöhnen. Er hat sehr laut geatmet, ist schwer einzuschätzen, wie sehr ihn das behindert hat. Und ja, das kann ich mir jetzt auch nicht anmaßen. Das Niveau war weitestgehend hoch, würde ich sagen. Raonic hat ihn durchaus gefordert. Raonic hat, fand ich auch klug zwischendrin, den Court sehr breit gemacht, indem er wirklich sehr sehr auf Präzision statt nur auf Power gegangen ist. Und das fand ich richtig gut gemacht. Aber Djokovic hat halt diesen Monster-Return. Und mit dem hat er Raonic immer wieder in Gefahr gebracht. Und egal, wer jetzt weiterkommt, ich würde beide Spieler als leichte Favoriten gegen Zverev sehen. Djokovic natürlich sowieso, auch wenn er eben hier mit den Verletzungsproblemen zu kämpfen hat. Und Raonic, wenn der hier durchkommt, dann ja, kann er ja nur den Anspruch haben, im Endeffekt ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Er wartet seit Jahren auf diese Chance und er spielt gut genug hier und er hat Alexander Zverev in großen Matches schon besiegt. Zverev ist mittlerweile ein besserer Spieler. Aber ja, da würde ich Raonic auch als leichten Favoriten sehen.
Raonic gegen Zverev vor 2 Jahren, das war eine ziemliche Packung, die Zverev damals bekommen hat von Raonic damals im Achtelfinale. Und mal gucken, ob wir das wiederbekommen. Aber es sieht im Moment so aus, als ob Novak Djokovic das gleich beenden könnte. Wie gesagt, vielleicht bekommen wir es noch in diesem Podcast mit unter. Raonic, wir können sagen, dass Djokovic das absolute Kryptonit für Raonic ist. Er hat erst 4 Sätze in 12 Matches gegen Djokovic gewonnen.
Und er macht's eigentlich wirklich klug. Er geht so auf Präzision. Er hat nur einfach ein Problem. Wenn er in den Ballwechseln drin ist, er zieht einfach permanent den Kürzeren. Man hat's Ende des ersten Satzes gesehen. Man hat's dann im dritten Satz gesehen. Wenn Djokovic die Returns reinbekommt, und der bekommt die ja nicht einfach rein, der spielt die halt einfach tief und der neutralisiert die Angriffsposition von einem Raonic. Oder er bringt Raonic sogar in die Defensive, indem er in dessen Rückhand spielt. Und da kommt Raonic einfach nicht raus. Und da, ich glaube, da kann Raonic sich auf den Kopf stellen oder noch 15 Trainer anheuern. Da, das ist halt einfach für ihn nicht zu machen. Und sowas passiert. Oh, ja, ich glaube, da kann man gar nicht viel mehr zu sagen.
Er spricht ja immer davon, der CEO seiner Firma zu sein. In den Markt kann seine Firma einfach nicht eindringen.
Nee, aber ich meine, wenn man eine Firma hat, dann ist es ja Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ja. Wenn du weißt, was du wirklich gut kannst, und das weiß er ja. Er hat ja wirklich sehr, sehr viel rausgeholt. Und ich blicke auf ihn, muss ich sagen, zum Beispiel positiver als auf den Berdych. Ich glaube, Berdych hatte noch mehr Talent und ist noch athletischer, noch viel smoother eigentlich als ein Raonic. Und Raonic hat die ganzen Verletzungen gehabt und trotzdem so viel rausgeholt. Und ja, er kann die ganz Großen nicht besiegen, aber ich sehe bei ihm auch weniger Chancen, als ich jetzt bei anderen Spielern in den letzten 10, 15 Jahren gesehen haben. Ja.
Milos Raonic gegen Novak Djokovic. Das Spiel läuft noch, während wir hier weiter aufnehmen. Wir können allerdings auch noch über 2 andere Matches sprechen, die einen durchaus überraschenden Ausgang gehabt haben. Das eine ist das Match von Dominic Thiem gewesen. Der hat gegen Gregor Dimitrov mit 4-6, 4-6 und 0-6 verloren. Und ich habe dieses Match gesehen und habe die ganze Zeit gedacht, was ist denn mit Dominic Thiem los? Und Dominic Thiem ist hinterher auch gefragt worden, ja, was war denn mit dir los? Da war doch irgendwas mit der Sohle, wie beim US Open Halbfinale, oder war irgendwas mit dem Fuß, oder er war krank oder was? Das hat er darauf geantwortet.
Ja, ich habe schon von vor Beginn an, das habe ich schon einige Sachen gespürt, aber das bei 3-1 oder so, okay, das war ein richtig langes Game, was ich wahrscheinlich machen hätte sollen. Ich glaube, 6 oder 7 Spielbälle vergeben bei meinem eigenen Aufschlag. Aber das hat es jetzt nicht schlimmer gemacht. Also wie gesagt, es war die ganze Zeit ein bisschen ein Problemchen da, aber das will ich einfach nicht als Ausrede suchen, weil ich das wahrscheinlich an anderen Tagen besser gehandelt hätte. Und von dem her will ich das jetzt wirklich nicht als Ausrede verwenden.
Er wollte keine Ausreden zulassen, aber man kann sagen, er hat wirklich schwach gespielt heute. Das müssen wir dann schon so sagen. Wenn er sagt, ich möchte keine Ausreden zulassen, dann kann er auch, muss er auch damit leben können, dass man über diese Leistung sagt, die war schwach.
Ja, die war brutal schwach teilweise. Also wenn wir jetzt alleine die Forced und Unforced Errors bei den ersten 4 Schlägen nehmen, dann kommt er 47. Das ist eine enorm hohe Zahl. Und klar, da spielt der dritte Satz mit rein, wo er dann wirklich einfach weggekippt ist am Ende, aber auch vorher schon. Total viele Unforced Errors im dritten Schlag, also zu viel gewollt beim Return oder nach dem Return oder es ist schon schwer zu sagen, weil ich fand es eine ziemlich unerklärliche Leistung. Er spricht ja auch dieses 3-1 an, wo er im ersten Satz führt. Ich glaube, danach nehmen 90% der Leute an, dass er das auch nach Hause schaukeln wird, selbst als er das Rebreak kassiert. Aber irgendwie so richtig davon erholt hat er sich nicht mehr. Und Dimitrov hat es halt total im Griff gehabt. Und vielleicht habe ich Dimitrov krass unterschätzt. Er hat vorher eine ganz okay Bilanz gegen Thiem gehabt. Aber das habe ich wirklich nicht kommen sehen. Und gerade diesen dritten Satz nicht, wo er dann wirklich einfach ja nicht mehr existiert. Was hat er da geholt? 6 Punkte oder so?
Ja, 6 Punkte hat er. 6 Punkte hat er insgesamt geholt.
Ja, das ist zu wenig.
Das ist definitiv zu wenig. Grigor Dimitrov hat jetzt eine ganz, ganz, ganz große Chance, ins Halbfinale einzuziehen. Er trifft ja nur auf Aslan Karatsev. Der hat heute gegen Felix Auger-Aliassime mit 3-6, 1-6, 6-3, 6-3 und 6-4 gewonnen. Und vielleicht müssen wir eher über Auger-Aliassime als über Karatsev sprechen, aber das würde vielleicht Karatsevs Leistung insgesamt nicht gerecht werden. Wir haben mit der Challenger Corner, dem Podcast, den ich zusammen mit Florian Heer von TennistourTalk.com mache, haben wir letztes Jahr mit Karatsev gesprochen. Damals hatte er in 3 Wochen kein einziges Spiel verloren auf der Challenger Tour, war durchgecruised. Er hat zum Beispiel Ernest Gulbis 3-mal hintereinander besiegt und zwar wirklich vom Platz gefegt 3-mal. Und da wussten wir schon, der Junge kann was. Und das hat der Junge, hat das jetzt in dieses Jahr mit rübergebracht. Und er hat die ersten beiden Sätze nicht gut gespielt gegen Auger-Aliassime. Der hat das mit seinem soliden Tennis durchaus im Griff gehabt alles. Und da hat es vielleicht dann Auger-Aliassime so ein bisschen eine Sicherheit gehabt. Ja, das ziehe ich jetzt schon durch. Von dem Moment an hat erstens Karatsev kaum noch Fehler gemacht und zweitens sein Spiel wieder gehabt, wie zum Beispiel in der dritten Runde, wo er 50 Winner geschlagen hat. Diesmal waren es zwischen dem dritten und fünften Satz 32 Winner, die er geschlagen hat. Und Karatsev hat am Ende verdient in 5 Sätzen gewonnen. Und lass uns jetzt erstmal positiv über Karatsev sprechen. Das ist eine Riesenleistung für den Russen.
Ja, vor allem, wenn man schaut, wie er gewonnen hat. Er hat die kurzen Punkte ziemlich klar verloren gegen Auger-Aliassime, hat das Match dann in den langen Punkten für sich entschieden. Und das zeigt einfach, welchen enormen Druck er selbst gegen einen absoluten Weltklasse-Spieler wie Auger-Aliassime ausüben kann. Und er war dann wirklich relativ fehlerfrei in diesen langen Rallyes und hat sich Auger-Aliassime zurechtgelegt und hat präzise gespielt. Das ist ja nicht nur wuchtig, das ist auch präzise. Der öffnet sich den Court immer wieder und bringt dann den entscheidenden Winner häufig mit großer Sicherheit unter. Das ist ja dann nicht, wo unbedingt auf die Linie geht. Und das zu können, das ist beeindruckend. Wie gesagt, Auger-Aliassime bewegt sich sehr gut, hat eine gute Defensive. Also das ist schon ein höheres Regal, als wo Karatsev normalerweise reingreifen muss für seine Gegner.
Und er hat unfassbare Waden.
Ja, da war ein Tweet, da hatte jemand so einen Screenshot gemacht und da sieht man wirklich seine Waden. Ich meine, er ist eher ein kräftiger Typ, er ist jetzt nicht so der Schlacks. Wie groß ist er? Vielleicht
1,85. Nee, 1,85. Okay.
Mhm. Ah, doch so groß, aber ja, die Waden sind wirklich enorm.
Ja, 1,85 ist er groß, ja. So listet ihn die ATP. Und Aslan Karatsev hat das Spiel gewonnen, aber wir müssen über Felix Auger-Aliassime sprechen, weil auch wenn Karatsev wirklich stark gespielt hat, wir können nicht außer Acht lassen, dass Auger-Aliassime hier eine ganz, ganz große Chance hat liegen lassen und dass er vielleicht wieder so eine Nervengeschichte jetzt hatte. Wir haben über seine Bilanz bei ATP Finals schon gesprochen, 0-7, 0-14 Sätze. Aber dass er so ein Spiel abgibt jetzt, wo er 2-0 führt und eigentlich alles im Griff hat, das darf einem Spieler seiner Klasse nicht passieren. Und ja, ich möchte auch entschuldigend noch dazu hinzufügen, er ist noch sehr, sehr jung.
Ist er, aber er ist eben auf einem Level angekommen, wo er so ein Match halt wirklich nach Hause bringen muss. Er hat die Pflichtaufgaben schon oder ja, die harten Aufgaben schon erledigt, hat unter mal Schapovalov hier rausgenommen und er, obwohl er um einiges jünger ist als Karatsev, geht hier als klarer Favorit rein, einfach weil er eben, und das haben wir in den ersten beiden Sätzen gesehen, die Defensive hat, um Karatsev in die Fehler reinzutreiben, weil sein Return gut genug ist, weil er besserer Aufschläger an sich ist als Karatsev. Und er hat dann gerade im 5. Satz, finde ich, doch wieder die Nerven gezeigt. Und man hat gesehen, dass er überlegt. Und die Fehler sind ihm eben passiert, wenn er dann so Mitte der Rallye auf die Entscheidung gehen wollte oder wenn er so ein bisschen unter Druck gesetzt wurde. Und das ging dann einfach zu schnell im 5. Satz. Und das muss er sich ankreiden.
Es wird vielleicht noch ein bisschen dauern und ich glaube, wenn der Knopf aufgeht, dass er mal so ein Turnier gewinnt, ich glaube, dann hat er es auch überstanden, aber bis dahin, das war eine bittere Niederlage für ihn. Er hat hinterher gesagt, ja, natürlich ist das bitter für mich, ich muss daraus lernen und so weiter. Er hat versucht, das wirklich erwachsen zu nehmen, aber das muss eine schlimme Niederlage für ihn gewesen sein. Aslan Karatsev steht jetzt im Viertelfinale und er ist auf jeden Fall verdient im Viertelfinale und er trifft jetzt im Viertelfinale jetzt auf Gregor Dimitrov. Dimitrov gegen Karatsev, Zverev gegen Djokovic. Der hat nämlich gerade gewonnen mit 6-4 im vierten Satz gegen Milos Raonic. Jetzt können wir es auch noch unterbringen. Es ist halt dann doch der Return von Djokovic gewesen und die Sicherheit und dass er groß verletzt ist, das haben wir nicht so richtig gesehen. Alexander Zverev wird einiges aufbieten müssen übermorgen, um Djokovic zu besiegen.
Es wird eben da auch alles von Return und Serve abhängen.
Ja.
Djokovic ist mindestens genauso gut wie Zverev im Moment von der Grundlinie her und er schlägt, ja, ist mittlerweile ein Top-10-Aufschläger auf der Welt, aber ist halt auch der beste Return-Spieler. Und da in diesen ganz kleinen Bereichen wird sich das Match nachentscheiden, da bin ich mir ziemlich sicher.
300 Siege hat Djokovic jetzt auf Grand-Slam-Ebene. Simona Halep hat heute ihren 100. Sieg auf Grand-Slam-Ebene. Da wissen wir mal, Simona Halep hat keine
schlechte... Und ich glaube, es wäre auf seinen 50.
Kann sein? 50, das kann sein, ja. Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Auf jeden Fall, bei Simona Halep ist der 100. Sieg, bei Djokovic der 300. Sieg. Er ist der zweite Spieler, der 300 Siege bei Grand Slams gelingen. Das ist vorher nur Roger Federer gelungen, der ist bei 362. Und Simona Halep, die nun wirklich keine schlechte Karriere hat und hatte, bislang ist bei 100. Also da sieht man mal so ein bisschen die Verhältnismäßigkeit im Moment, was Djokovic macht. Und was der Rest dann so macht. Dann haben wir noch zwei Nachrichten. Thanasi Kokkinakis und Nikirios sind heute ausgeschieden. Sie haben verloren in zwei Sätzen in ihrem Spiel und das Match haben sie verloren gegen Wesley Kohlhoff und Lukas Kubot, die Verbindung, die seit diesem Jahr zusammen spielt. Nikirios hat vorher noch, bevor sie das Match begonnen haben, als sie ins Stadion gekommen sind, hat er den Djokovic Franchise-Jubel nachgemacht, hat hinterher gesagt, ja, ich weiß, dass Djokovic mich nicht mag. Ich mag ihn auf gar keinen Fall, aber wir respektieren uns. Und da war mal wieder richtiges Hallo in der Pressekonferenz. Und Laura Siegemund ist auch ausgeschieden. An der Seite von Vera Svonarjova ist sie ausgeschieden gegen Elise Mertens und Arina Sabalenka, die im Viertelfinale stehen. Das sind noch die News, die wir euch nicht vorenthalten wollten. Ach so, eine Geschichte noch. Eine Geschichte, die wollte ich noch erzählen, dass nämlich Sofia Kenin bei der Phillip Island Trophy ausgeschieden ist. Gegen eine ungerankte australische Wildcard-Inhaberin. Sofia Kenin hat sehr schwer mit Selbstbewusstseinsproblemen im Moment zu kämpfen.
Ja, und verhandelt es ja auch komplett öffentlich. Das ist ja das Erstaunliche. Sie hat es ja auch immer ganz offen jetzt in der Presse erzählt. Und das ist natürlich schön, wenn man auf der Seite ist derjenigen, die darüber berichten und schreiben. Also schön in Anführungszeichen einfach, weil man einen ganz offenen Einblick bekommt. Aber wenn wir es jetzt mit Nabati vergleichen, die wirklich kaum was hergibt, dann ist das schon erstaunlich, wie sehr das bei Kenin in der Öffentlichkeit passiert. Und jetzt kann man gespannt sein, ist das jetzt was Längerfristiges? Haben wir alle schon im Tennis gesehen? Jemand, der oder die so ein bisschen erstmal untergeht für einige Monate? Oder ist es damit erledigt, wenn sie hier aus Melbourne abreist und irgendwo anders aufschlägt?
Wir werden sehen, wie es dann ablaufen wird. Und heute um 16.30 Uhr deutscher Zeit spielt noch Andy Murray im Finale des Challengers in Bieja. Der hat nämlich die ganze Woche zusammengerissen und hat das Turnier genommen, um endlich mal Spielpraxis zu bekommen. Ich habe zwei Matches davon gesehen. Es ist der Old Grumpy Murray, der dort spielt in Bieja und der wirklich alles tut, um wieder sich ranzukämpfen. Das sind so die News von heute gewesen. Morgen wird es kein Daily Down Under geben. Morgen schaffen wir es leider nicht zeitlich, aber wir werden versuchen, in dieser Woche noch genügend und sehr, sehr häufig die Daily Down Unders zu bringen. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram und ansonsten hören wir uns, ich sag jetzt mal, die Tage wieder. Bis demnächst. Auf Wiederhören.
Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.